Herzlich willkommen, liebe Leute da draußen, oder sollte ich besser sagen, durchgeladen und abgezogen? Naja, wir sprechen heute über ein Spiel, das ich euch allen ans Herz legen will. Und selbst wenn ihr skeptisch seid, mehr als 12 Minuten werdet ihr nicht verlieren. Und zwar Buckshot Roulette, ein kleines, ganz tolles Spiel, das ich hier so ein bisschen präsentieren möchte. Und zwar euch stellvertretend Sebastian Stange.
Hallo. Hallo Dom, was hast du uns denn da wieder Feines rausgesucht?
Ja, ein ganz tolles Ding, das ich schon eine ganze Weile im Blick hatte. Und zwar Buckshot Roulette ist ein Spiel, das erschien eigentlich schon 2023, also mittlerweile ja schon wieder, also ein Kalenderblättchen ist das schon her, ein großes, saftiges. Und zwar auf itch.io, dieser Krabbelkiste, in der alle möglichen Indie-Spiele ungefiltert reinlanden und wo man ja hin und wieder Schätze entdecken würde, wenn man sich die Zeit nehmen würde dafür. Aber das kann ich nicht. Deswegen warte ich, was dann woanders ankommt, nämlich an den Küsten von Steam. Und genau das ist passiert. Dieses Spiel ist ganz frisch bei Steam angeschwemmt worden, nachdem es ein Riesenerfolg war auf itch.io. Da hat sich der Entwickler gesagt, der Solo-Entwickler namens Mieke Klubnika, jemand aus Estland. Mann, ich weiß nicht, wie es heißt. Er hat sich gedacht, komm, das ist dort erfolgreich, probieren wir es doch nochmal auf Steam und jetzt sind wir hier.
Sehr gut. Dann beschreib's doch mal, ich meine, Buckshot ist irgendwie eine Munitionsart, glaube ich. Ja. Das nimmt man wahrscheinlich zur Jagd auf Whitetail-Bugs, also Bug, so viel wie Rehböcke, also zur Rehjagd, wahrscheinlich ein etwas kleinkalibriges oder irgendwie eine Schrotmunition. Roulette, wissen wir Bescheid, das ist also praktisch ein russisch Roulette-Spiel, bloß eben nicht mit der Pistole, sondern wie es aussieht mit einer Schrotflinte.
Ja, mit einem 12-Kaliber, genau, das ist es, das ist die Idee, es ist völlig faszinierend. Also, nochmal anders gesagt, das Spiel dreht sich darum, gegen eine gruselige Gestalt gegenüber an einem Tisch russisches Roulette zu spielen, ne? Wir alle kennen es aus Film und Fernsehen, dieses Spiel, in dem man da einen klassischerweise Colt mit, weiß ich nicht, 6 Schuss oder was da durchlädt und dann eine der Patronenhülsen rauslässt. Das heißt, es ist ein Schuss, Moment, nee.
Dom.
Das wäre eine sehr kurze russisch Roulette-Runde. Nein, es ist, wenn man es eigentlich spielen möchte, andersrum. Und zwar, Moment, das kriege ich hin. Also, eine Patrone ist drin, die restlichen Fächer sind leer. Und jetzt besteht der Thrill dieses Spiels offenbar darin, dann diesen Colt einmal an den Kopf zu halten, abzudrücken und dann mit großer Hoffnung eben nicht die eine Patrone zu erwischen und dann den Colt weiterzugeben. Ne? Und so spielt sich dieses komische Spiel, russisch Roulette. Und dieses Spiel hier, Buckshot Roulette, nimmt das zur Inspiration, ersetzt aber den Colt durch eine Schrotflinte und lässt uns antreten in diesem tödlichen Spiel gegen eine, wie schon gesagt, gruselig, geisterhaft, surreale Gestalt, die eben mit uns dieses Spiel spielt. Das ist im Grunde das Ding. Wer mal Inscription angeguckt hat, vor vielen Jahren kam das raus, stimmt gar nicht, ist gar nicht so alt. Das ist davon ganz dolle inspiriert, da können wir dann nochmal drauf kommen, aber das ist erstmal das Spiel in seiner Essenz.
Okay. Klingt relativ simpel, aber auch ein bisschen seltsam zum Beispiel. Ne? Wie um alles in der Welt macht man denn mit einer Schrotflinte russisch Roulette? Man, bei dem Colt, bei diesem Revolver hat man ja dann diese Trommel, die man dann auch noch so ganz klassisch, ne? Das ist ja eher ein Filmklischee. Ich glaube, russisch Roulette wird auf der Welt eigentlich nicht großartig gespielt, aber die hoffentlich nicht, aber das ist ja die Idee davon, ist unglaublich faszinierend. Das ist nicht umsonst ein Klischee im Thriller, im Horrorbereich. Es ist eine unglaublich gruselige Vorstellung, sozusagen sein Leben aufs Spiel zu setzen mit dieser Art Glücksspiel, und der Revolver ist halt das perfekte Medium dafür, mit dieser Trommel, die man dann wie so ein Glücksrad, ja, drehen lassen kann, bevor sozusagen, wo dann die Karten gemischt werden. Wie mischt man denn bitte die Karten mit einer Schrotflinte? Lieber Game-Entwickler, ja, das musst du mir jetzt mal hier kurz erklären.
Ich habe extra, ihr habt mit dieser Frage gerechnet und mir die auch selber gestellt, deswegen habe ich nachgeguckt. Also, das Spiel hier, wir fangen direkt auf dem passenden Detaillevel an, dreht sich um eine Remington Modell 870. Aha. Und das ist nämlich eine Pump-Action-Shotgun, die eben nicht diese klassischen zwei, ein Bär klopft an die kanadische Hütte, wir gehen jetzt raus, Schrotflinte angelehnt ist, sondern eben auch mehr Schuss zulässt. Das heißt, es ist grundsätzlich die Möglichkeit gegeben, eben hier mehrere Patronen reinzuladen, beziehungsweise Hülsen oder wie man das auch immer nennt, und dann dieses Spiel zu spielen.
Ja, aber füllt man dann halt, wie erklärt das Spiel, dass nur eine von denen tödlich ist?
Okay, ich erkläre es dir. Also, dann gleich mal den Spieldurchlauf. Ist eigentlich ganz einfach. Man kommt an diesen Tisch, wo dieser komische Widersacher einem gegenübersteht. So, und der holt diese Schrotflinte auf den Tisch und lädt sie vor unseren Augen. Und wir sehen, es gibt bei den Munitionshülsen, die er benutzt, rote, das sind quasi die Schafen, und graue, das sind die Blindgänger. Mhm. Die lädt er rein und er zeigt uns vorher, wie viele rote und graue er reinlädt, wie viele scharfe Munition, wie viele graue. Dann, ne, macht er dieses, damit sie geladen ist. Und jetzt
lädt er einmal durch und dann, ja.
Und jetzt geht das Spiel los. Genau, jetzt geht das Spiel los. Das ist die Ausgangssituation. Und jetzt beginnt quasi das taktische Spiel, weil wir sind immer die Person, die zuerst die Schrotflinte quasi an unseren Kopf ansetzen und dann den Abzug drücken. So, und in der allerersten Runde, das Spiel besteht aus 3 Runden, in die man die spielt, in der allerersten Runde ist die Wahrscheinlichkeit noch recht hoch, dass man nicht sofort dieses scharfe Munitionsteilchen bekommt. Und jetzt beginnt das taktische Kalkül. Wenn man einen Blindgänger erwischt hat und zum Beispiel in der ersten Runde, sagen wir mal, eine scharfe Munition und 3 graue, also 3 nicht scharfe reingeladen hat und hat jetzt eben eine graue erwischt, jetzt bekommt man die Möglichkeit vom Spiel gestellt, alles klar. Ich kann jetzt nochmal abdrücken und quasi, wenn ich Glück habe, die Wahrscheinlichkeit für ihn dann verringern, bei einem Blindgänger zu landen, oder ich drücke ihm direkt die Schrotflinte in die Hand. Und so funktioniert dieses Spiel erstmal grundsätzlich.
Also praktisch ein Spiel für Statistiker, ja, für Mathematiker.
Auf eine Weise. Und jetzt, vielleicht ist das der richtige Punkt, um das direkt zu nennen, wird das Ganze so ein bisschen aufgebrochen, weil sehr früh im Spiel dann die Items vorgestellt werden. Ab der 2. Runde gibt es die Möglichkeit, Items zu bekommen. Da wird quasi, jeder darf sich eine kleine Auswahl dann zusammenstellen. Und diese Items haben ganz unterschiedliche Effekte. Es gibt ein Item, mit dem kannst du den Schaden der Schrotflinte verdoppeln. Das Ganze wird mit Lebenspunkten bemessen. Mhm. Ne? Wer keine Lebenspunkte mehr hat, hat verloren. Du kannst mit einer Lupe in die Waffe reinschauen und quasi schon voraussehen, ob der nächste Schuss eine Scharfe sein wird oder ein Blindgänger, und dann eben entscheiden, ob du sie selber in die Hand nehmen willst oder dem Gegner in die Hand drücken willst. Also dieses Wahrscheinlichkeitsprinzip wird dann aufgebrochen von diesen Items.
Hat der Gegner, wer ist das jetzt eigentlich, gegen wen spielen wir da?
Ja, das ist sehr interessant, sag ich mal, inszeniert. Wir spielen in einem russischen Techno-Club. Wir kommen zu uns in einer so einer abgefuckten Club-Toilette, wankeln raus in so einer Art Balustrade, wie man es manchmal von größeren Clubs eben kennt, so quasi im oben ersten Geschoss, im ersten Obergeschoss, so eine Art, ja, Balkon, auf dem man stehen kann. Und von dort aus geht man dann rein in einen kleinen Raum, wie so ein Angestelltenräumchen. Und da kommt aus dem Dunkel uns entgegengetreten eben diese seltsame Gestalt. Sie sieht aus, als würde sie eine fiese Maske tragen, wirkt fast schon surreal, bösartig, dämonisch, wird auch nie genau gesagt, wer das eigentlich ist, legt uns zuerst noch so einen Vertrag hin, in dem drin steht, ne, was wir jetzt hier machen, wird auf jeden Fall, ist in Ordnung so, da werden keine Verwandten noch Blutrache oder sowas schwören, und dann geht's los. Und das ist die Rahmung dieses Spiels.
Es ist tatsächlich so ein bisschen inszeniert wie das Inscription, also so ein bisschen mit niedrigem Detailgrad, mit grobkörnigen Polygonen, mit wenigen Farben, auch so ein bisschen entsättigt. Und auch dieser Gegenpart da, dieser, was ist bei Inscription, was der Dealer, hat diese Figur hier einen Namen?
Hier ist es der Dealer. Oh. Bei Inscription sind es ja, glaube ich, ist es ja auch so eine seltsame Gestalt, die sich Runde für Runde neue Kostüme und Masken aufsetzt. Hier heißt er wirklich einfach nur der Dealer.
Ich glaube, das war bei Inscription auch so.
Ah ja, guck mal.
Weil die hat ja die Karten ausgeteilt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich hätte sie aber auch als Dealer bezeichnet. Ist auch praktisch so ein schwebender Kopf, diese Maske, und die Hände sind auch so schwebend. Da ist gar nicht so viel Körper dahinter. Das ist wirklich hart inspiriert von Inscription. Und
genau.
Ist auch so ein reduziertes Gameplay. Hier allerdings ein bisschen was anderes. Dieses Gameplay ist das. Wie lange, ich habe den Eindruck, das ist so eine Fingerübung. So, dass früher hätte es als Flash-Game gegeben und wäre nach einer Minute langweilig geworden. Wie sieht denn das hier aus? Wie viel Tiefgang steckt denn da drin? Wie viel Komplexität oder auch interessante Details?
Also das Spiel ist, ich habe es in meinem ersten Durchgang durchgespielt in 4 Minuten. 4 Minuten, dann bist du durch. 4 Minuten, das ist ein ganz kleiner Gameplay-Loop. Direkt hier sage ich es aber auch, das Spiel kostet 2,99 €. Mhm. Also direkt mal hier, ne, eingefangen. Das ist deswegen sagt ihr auch zu Beginn, das ist so eine Spielerfahrung, sage ich mal. Das ist ein Spiel, was zum einen durch die Stimmung reinholt, dieser Elektro-Club, der ist, finde ich, der hat eine ganz starke Präsenz, so, da hört man dieses elektronische Wummern, die Beleuchtung ist eben, wie man sich in einem solchen Club am Rande irgendeiner russischen Kleinstadt vorstellen würde. Und dann geht man rein und wird so eingefangen von dieser fast schon Rostoptik. Alles ist so ein bisschen mit Rost beschlagen und ein bisschen dreckig und so dieses typische, was wir von vielen anderen Spielen dieser Breitengraden kennen, diese osteuropäische Härte lungert über allem. Es ist alles, man hat das Gefühl, könnte man sich eine Blutvergiftung zuziehen, wenn man nur irgendwas mit einer offenen Wunde anfasst. Das ist schon zum einen auf dieser Stimmungsebene, finde ich, sehr beeindruckend, was hier gemacht wurde. Und zum anderen, dieses Spiel, ihr habt es ja schon beschrieben, es lässt schon eine gewisse taktische Tiefe zu, aber ich glaube, man spielt es vor allem wegen der Experience. Also man kann, wenn man einmal das dann geschafft hat und gegen diesen Dealer gewonnen hat, so eine Art Endlosmodus freischalten, dann einfach so lange spielen, bis quasi die eigenen Lebenspunkte dann wirklich weg sind. Aber man spielt es fürs Gefühl. Also es ist wirklich, ne, es ist eine Erfahrung.
Also da kommt so ein bisschen der Nervenkitzel, diese Grenzerfahrung.
Und die ist halt auch wirklich, finde ich, effektiv inszeniert, weil wenn man diese Schrotflinte dann nimmt, man spielt das aus der Ego-Perspektive, falls noch nicht klar war, und steht dann an diesem Tisch und wenn man dann selber am Zug ist und sich dazu entschieden hat, okay, ich drücke jetzt ab, dann hält unsere Figur wirklich den Ausläufer der Schrotflinte in unser Gesicht quasi, in die Kamera. Mhm. Und das ist schon so ein Gefühl, da bin ich ganz ehrlich, also da rückst du so ein bisschen vom Monitor weg. Und hast ja auch keinen Bock, dass du jetzt erschrocken wirst von diesem lauten Knall. Und da ist schon so eine gewisse körperliche Anspannung ist schon da, weil das einfach toll inszeniert ist. Und dann sitzt du da und dann hörst du dieses erlösende Klick und keine scharfe Munition drin. Und dann ging es mir schon so, dass ich davor saß und dachte so, oh, okay, alles gut. Und der Typ gegenüber, der wirkt halt auch böse und du willst auch gegen den gewinnen. Also das ist schon atmosphärisch gut gemacht.
Aber es gibt Lebenspunkte. Also auch du selbst kannst dir mehrmals ins Gesicht schießen.
Genau, also es gibt Lebenspunkte, man muss sich das so vorstellen, die erste Runde beginnt, jeder hat, sagen wir mal, drei Lebenspunkte Lebenspunkte und dann beginnt die erste Runde, er zeigt uns, wie er die Waffe lädt und dann gibt er sie uns in die Hand und derjenige, der zuerst sich einen Schuss ins Gesicht verpasst, verliert einen Lebenspunkt und so ist die Runde die erste gestaffelt, das heißt, wer zuerst in dieser ersten Runde seine drei Lebenspunkte, sag ich mal, verliert, hat diese erste große Runde verloren und dann geht's in die nächste große Runde und dann werden die Items eingeführt, dann gibt es dieses ganze kunterbunte Sammelsurium an verschiedenen Gegenständen, die ich ja schon beschrieben habe, die man dann einsetzen kann. Der Gegner kann es genauso machen. Und wenn diese Runde vorbei ist, dann kommen wir in die dritte Runde. Und in der dritten Runde, ganz toll gemacht, finde ich, wie das gezeigt wird, wird der Defibrillator von uns gekappt. Das bedeutet, jetzt versteht man, man konnte nur immer wieder kommen in die nächste Runde, auch wenn man Lebenspunkte verloren hat, weil ein Defibrillator quasi in uns angeschlossen ist. Und dann wird der so effektvoll mit so Messern gekappt. Und jetzt weiß man, okay, jetzt geht's in die finale Runde, keine Wiederbelebung mehr. Und wenn man die auch gewonnen hat, hat man das Spiel besiegt.
Ja, Defibrillator. Da Suspension of Disbelief ja ein bisschen schwankt gerade bei mir ein bisschen. Ich hätte mir vorgestellt, dass es vielleicht auch ein bisschen, es gibt bei Inscription dieses wunderbare Item, wo man sich selbst ein Auge ausstechen kann.
Ja.
Das ist ziemlich grausam, sehr eindrücklich, hat auch eine spielerische Relevanz, da kann man noch mal ein bisschen die Niederlage vor sich herschieben. Und vor allen Dingen wird dann eben auch die rechte Bildschirmhälfte ein bisschen dunkel. Das ist echt toll gemacht, ja. Aber sowas in der Art gibt's hier nicht.
Nee, auf der Ebene ist das nicht inszeniert, also so detailverliebt. Bei Inscription erinnere ich mich auch, da kann man sich auch, glaube ich, einen Zahn,
mit der Zange,
zum Beispiel, genau, und das ist halt dann wirklich genau schmerzhaft nachvollzogen, jeder einzelne Schritt dieser Operation. Hier ist das etwas einfacher, man kann sich dann mit einer Handschelle zum Beispiel festketten am Tisch oder den Gegner, dann wird der eigene Zug oder der gegnerische übersprungen, man kann das Kaliber vorne absägen, dann wird eben der Schaden erhöht und so weiter und so fort. Das ist in der Hinsicht ein bisschen reduzierter, aber die insgesamte Stimmung, finde ich, die ist halt echt dicht. Also man hört auch in diesem Raum von draußen das Wummern der elektronischen Musik, die Geräusche, die diese ganzen Gegenstände machen, die man benutzt, die klingen total grausig einfach. Und dieser Blick in die Spielwelt hinein, immer gegenüber von dieser komischen Monstergestalt, hat auch was. Also das ist, es wirkt auf einer anderen Ebene, aber es ist, glaube ich, vor allem so eine Spielerfahrung. Wie gesagt, das ist nichts, was man spielt wegen der taktischen Tiefe, sondern es ist so eine richtig raue, abstoßende Spielwelt, die man so jetzt auch nicht häufig sieht.
Ja, es ist so ein bisschen eine Tabu-Erfahrung, ne? Dieses Spiel zu spielen. Es ist nichts, wo gerade Mutti unbedingt mit Kakao überraschend in dein Zimmer kommt, während du das spielst. Würdest du plötzlich dich erklären müssen.
Und es ist halt wirklich, ist auch wahnsinnig erfolgreich. Also ich sehe es hier gerade vor mir, im April diesen Jahres erschienen, steht bei äußerst positiven Reviews. Also die Maximalbewertung mit 8.851 Reviews kann man sich dann extrapolieren, wie viele Leute das Spiel gekauft haben. Ich glaube, weil es eben genau das ist. Es ist zum einen diese super komprimierte Erfahrung mit dieser intensiven Atmosphäre. Es fühlt sich so ein bisschen tabuig an und kostet halt, wie gesagt, nicht mal 3 Euro. Und ich glaube, diese Kombi, die gefällt vielen Menschen da draußen und mir auch.
Ist es denn spielerisch in irgendeiner Form anspruchsvoll? Ist da Tiefe drin oder ist es lediglich praktisch eine simple Rechenoperation im Kopf, was jetzt hier der beste Move ist? Oder ist da tatsächlich irgendwie durch die Vielzahl an Items oder irgendwelche Spielmodi, ist da tatsächlich ein bisschen Taktik drin? Oder ist es halt vor allen Dingen ein Glücksspiel mit ein paar Stellschrauben?
Also es ist schon zu einer Portion immer noch Glücksspiel. Das ist ja die Essenz von diesem russisch Roulette-Ding. Aber man kann eben natürlich so ein bisschen mitrechnen und überlegen, okay, wie hoch ist jetzt noch die Wahrscheinlichkeit? Man kann die Items, die finde ich wirklich mächtig sind da. Also wie gesagt, zu gucken, wann der nächste Schuss dann wirklich, ob der jetzt ein Schafer ist oder nicht. Das sind super mächtige Items, die man auch häufig bekommt. Also es ist jetzt kein in dem Sinne anspruchsvolles Spiel, aber es kann immer noch schief gehen. Also die KI, die stellt sich schon so an, dass sie versteht, okay, die Wahrscheinlichkeit jetzt, ne, kann man dann so reininterpretieren, merkt die auch, ist hoch, dass wenn sie jetzt auf uns schießt, dass dann wir diesen scharfen Schuss abbekommen. Das war schon fordernd. Aber nochmal, ich glaube, man spielt es nicht, weil man sich ein forderndes Duell wünscht mit so einer Geistergestalt in einem russischen Club, sondern weil man so eine Spielerfahrung mal erleben möchte und die eben, wie gesagt, so nicht an vielen Orten zu finden ist.
Schräges Ding. Und hast du es nochmal gespielt eigentlich nach deinen 4 Minuten oder ist das etwas, was man so dann hinter sich lässt?
Ja, ich habe mir diesen Endlosmodus dann nochmal anguckt, aber dann ist es halt, also ja, das fühlte sich dann an nach, naja gut, dann machen wir halt noch so einen Endlosmodus rein, wo du so lange spielen kannst, bis keine Lebenspunkte mehr da sind. Der Thrill war dann nicht mehr so stark, aber wenn du es dann wirklich halt einmal jetzt gespielt hast so und das auch so in dich aufnimmst, dann bleibt das schon so ein bisschen bei einem, weil wie gesagt, die Stimmung fand ich toll, die Inszenierung fand ich toll, die Idee finde ich auch abgefahren und für 3 Euro ist das halt echt so ein kleines Stückchen Spielkultur, was man mal so mitnehmen kann, ne, was halt einfach so mal so ein paar Geschmacksknospen anspricht, die man sonst nicht so oft bedienen kann. Das ist nett. Ist eine nette Erfahrung.
Kleines bisschen Spielkultur. Also ich könnte es auch als Exploitation bezeichnen. Das ist etwas ziemlich Plumpes, was lediglich mit Schockeffekten so ein bisschen auf sich aufmerksam macht, was auch irgendwie so ein bisschen streamerbaitig wirkt.
Also es war super erfolgreich, ja, auch deswegen, weil, das kann man ja auch immer noch nachvollziehen, super viele Streamer und Leute auf TikTok eben das für sich entdeckt haben, ist auch ein Spiel, was super auf diesen Plattformen funktioniert, aber ich habe es jetzt gespielt und wie gesagt, für das, was es ist, funktioniert es wirklich gut.
Stimmt, da kriegst du das Gameplay praktisch in einem TikTok-Video erklärt. Ja. Kein Wunder, dass das gut viral gegangen ist. Hat ja sogar einen Bildschirmausschnitt, der vertikal sehr gut funktioniert, wenn man links und rechts alles abschneidet. Oh je. Ja. Ach, es ist eine witzige Fingerübung, auch tatsächlich etwas, was ich in der Form, auf die Schnelle jetzt gar nicht dir irgendwie anders nennen könnte im Games-Bereich. Ich bin mir sicher, ich habe schon mal entsprechende Flash-Games gespielt, aber das ist halt auch nochmal eine Dekade eher und Flash-Games sind halt tot.
Ja, ich glaube halt, ne, an deren Stelle sind diese Autorenseiten von Itch.io getreten. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei diesem Mike oder Mieke Klubnika die Itch.io-Seite vor mir habe, da sind ganz viele noch andere Spiele dieser Art. Unsorted Horror, Concrete Tremor, The Other Side, Unsorted VHS. Das sind alles so Spiele, die wirken vielversprechend schrullig. Gruselig, aber das sind auch so, bewegen sich auch für mich so in so einer Flash-Game-Kategorie, was ist nicht abwertend gemeint ist, sondern die sind so experimentell und so kurz und man klickt sich da so rein und so durch und geht wieder raus und denkt sich, oh, das war doch ganz nett,
Hat der gute Mann einen gewissen Stil? Ist das Buckshot-Roulette so schon etwas, was seinem Federstrich entspricht?
Ja, also diese osteuropäische Härte, nenne ich sie mal, diesen roter Faden in seiner Arbeit, er hat auch als sein eigenes Logo quasi gewählt, die Nahaufnahme eines Laufs einer Waffe, in die man hineinschaut und die wird ja hier quasi auch von diesem Schrotflinten-Moment wieder aufgegriffen, wenn man die Schrotflinte dann sich ins Gesicht hält, quasi ein kleiner Twist auf sein eigenes Firmenlogo, sage ich mal. Also das ist schon, der ist schon einer der härteren Gesellen, sage ich mal, den reizt das schon, diese blanke Brutalität von so einem osteuropäischen Horror-Setting.
Ja, scheint ja auch visuell so ein bisschen sich so einigermaßen eingeschossen zu haben auf irgendwie entsättigten Look, diesen Beton, dieses wie sagt man dazu? Es ist ja nicht bloß entsättigt, sondern es sind auch sehr wenige Farbabstufungen.
Ja, ja, ja.
Es ist, obwohl ja. es nicht schwarz-weiß ist, irgendwie ganz witzig. Das hatten wir letztens erst bei Felvidek sowas in der Richtung. Es ist aber auf jeden Fall irgendwie ein Look, der jetzt auch durchaus noch neu wirkt. Das ist nicht die Indie-Pixel-Grafik, an der wir uns satt gesehen haben. Es wirkt nicht wie eine der bekannteren Engines. Ja, man hat, ich hatte auch den Eindruck in den letzten Jahren, dass man Unity relativ oft auf den ersten Blick erkannt hat. Ist auch vorbei, die Zeiten.
Das ist Godot. Godot hat er benutzt. Ja,
ah, ja.
Genau. Ja, schönes Ding. Also wirklich, kleines Experiment drohte an den Menschen da draußen vorbeizugehen, womöglich. Deswegen wollte ich mal darauf hinweisen. Ist wirklich so ein schönes, so wie eine Ausstellung, wenn man kurz in so einen Raum nebenan geht, wo alles ein bisschen dunkler und seltsam ist und man so denkt so, hui, was ist denn hier los? Dafür hat man eigentlich gar kein Ticket gekauft. Und man guckt trotzdem mal kurz rein und dann sieht man da so ein Bild, so das einen so ein bisschen zum Nachdenken anregt und sich auch so ein bisschen verboten anfühlt, weil eigentlich soll man hier ja gar nicht sein. Das ist dieses Spiel und dafür habe ich sehr genossen. Wirklich, kurze Spielerfahrung, nicht mal 10 Minuten, dann bist du da durch.
Hm. Ja, so ein bisschen performative Kunst trifft es vielleicht auch ganz gut so vom von der Einordnung. Es ist schon irgendwie witzig, so ein derart kleines Spiel, denn das ist ja unter dieser magischen Fuck-It-Grenze von irgendwie, das kostet normalerweise was, 3 Euro und aktuell ist es zur Aufnahme ist es auch gerade noch leicht rabattiert, inzwischen deutlich unter einem Döner.
Oh Gott, oh Gott, ja, wirklich, ja.
Da ist immer die Frage, was Spiele dir bringen in diesem Preissegment. In den letzten Jahren für mich waren das oft so Idle Games.
Ja.
Oder auch diese Vampire Survivors-esken Spiele, oder halt sehr, 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 sehr simple Arcade-Spiele wie Bitblaster XL, die aber allesamt bis jetzt immer in gewissermaßen so mehr Spielzeit geboten haben. Die waren spielerisch sehr simpel, aber du konntest halt irgendwie den ganzen Abend dran rumklicken, weil die halt schon irgendwie ein bisschen Komplexität geboten haben. Das hier ist schon eher so ein bisschen dieser, ne, hier geht's durchs Drehkreuz, der böse Mann verlangt seine 3 Euro Eintritt. Und in 4 Minuten bist du hinten wieder rausgefallen.
Ja, also.
Schon ist ein bisschen was anderes. Finde ich ganz witzig vom Ansatz her.
Ja, also, ne, wenn man unbedingt die Spielzeit aus dem Geld rauspressen will, ist das sicherlich jetzt der schlechtere Deal, aber das ist ja nicht die einzige, ne, Kategorie, in der man sich da so bewegen kann, wenn man so Spiele sich aussucht. Und das ist schon, wie gesagt, ich sag mal, wenn ich es jetzt für mein eigenes Spielverhalten jetzt vergleiche, das ist eine intensivere Spielerfahrung, als wenn ich jetzt nochmal so ein Idle Game da einfach stundenlang spiele. Also.
Na klar.
Das hier denke ich mehr zurück.
Schön. Da ist es vielleicht auch schlau, wenn man sich's denn gibt, dass man sich das auch im richtigen Rahmen gibt, ne? Vielleicht nicht gerade an einem Sommertag auf dem Laptop im Park gespielt.
Nee, um Gottes Willen. Ich hab's hier gespielt in der leeren Bude, in der neuen. Da war noch gar nichts hier drin gestanden mit Kopfhörern.
Oh, da wo du dich noch nicht heimisch gefühlt hast.
Ja, das kam auch noch dazu. Also das war alles ganz gruselig, aber auch so, also wie gesagt, ich habe sehr wertgeschätzt, was da so passiert ist und man kann es ja vielleicht zum Anlauf anders nehmen, einfach dann bei ihm auch nochmal sein Opus so ein bisschen sich anzuschauen, wenn man das cool fand. Wie gesagt, Mieke Klubnica, die HIO-Seite, da sind noch einige auch kostenlose Spiele von ihm, wenn man auf den Geschmack gekommen ist. Wie gesagt, da ist ein kleines Schatzkistchen.
Cool, cool, cool. Wie bist du eigentlich drauf gekommen? Ist es einfach, hat das der Algorithmus dir wie üblich vorbeigespült? Bist du durch einen Influencer drauf gekommen?
Tatsächlich war es so, dass X, ehemals Twitter, hat mir einen Tweet in die Timeline geworfen, wo ich dem Typen gar nicht gefolgt bin und habe dann einen Screenshot gesehen und war sehr angetan, weil ich mochte Inscription sehr, das ja von der Inszenierung her, hat er auch schon gesagt, und der Spielweise sehr daran als Vorbild gedient hat. Und dann habe ich das hier gesehen und dachte mir, oi. Und auch einfach der Pitch ist so cool. Also russisch Roulette mit einer Schrotflinte, das ist ja im Grunde die Spielidee. Und das macht, finde ich, schon neugierig, wenn man wissen will, okay, was, wie, warum, und dann geht's los. Und das habe ich nicht bereut.
Hm.
Ja.
Und du hast es überlebt, um drüber sprechen zu können.
Ja, schön. Also, kleine Empfehlung für die Leute da draußen. Jetzt habt ihr es gehört. Holt euch dieses Ding. 3 Euro. Nicht mal 3 Euro.
Hm. Na dann. Durchladen und spielen.
So ist das. Durchladen und spielen. Naja, das war's schon, würde ich sagen. Das war's. Kleine Empfehlung am Rande für euch da draußen. Viel Spaß damit. Lasst mich und uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Von Buckshot Roulette in Form von The Pot. Wir lesen uns das durch und bis dahin, tschüss.